Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Wieder vereint.
Ja,
du bist wieder gesund.
Ich bin wieder gesund und ich finde, das sieht nach einer ziemlich schönen Show aus heute. Ich finde, das Programm, das lässt doch hoffen. Also wir haben da doch eine ganze Menge erfreulicher
Bücher. Was denn so eigentlich? Ist mir schon wieder fast entfallen.
Wir haben zum Beispiel an erfreulichen Büchern ganz weit vorne die Tokotronic-Chroniken mit Jens Balzer als Studiogast. Dann haben wir
Musikkritiker der Berliner Zeitung.
Ja. Den einen oder anderen. Wir haben zum Beispiel die Lieblingsbücher von Michael Köhlmeier im Programm. Wir haben ein ganz süßes, kleines, tolles, ausgesetztes Buch, nämlich Überraschung, so ein kleines Buch mit im Grunde Mini-Stories. Aber wir haben auch ein paar, sagen wir, eher düstere Bücher.
Ja, also
erfreulichere.
Erfreuliche und ja, traurigere. Also zum Beispiel hat David Foster Wallace mit 22 Jahren eine kleine Erzählung geschrieben, die gerade erschienen ist, wo er im Prinzip das aufarbeitet, was ihn selbst sehr beschäftigt hat, nämlich seine Depressionen.
Genau, er erzählt, wie es sich anfühlt, eine schwere Depression zu haben.
Genau. Und Michael Glavogger, dieser großartige Dokumentarfilmer, der leider auch nicht mehr unter uns weilt, der ist vor ziemlich genau einem Jahr gestorben, er hatte Malaria und hat das nicht überlebt. Aber er hat uns ein Buch hinterlassen. Also er war nicht nur Dokumentarfilmer, sondern hat auch geschrieben und ein wunderbares Buch, 69 Hotelzimmer heißt es, obwohl 96 drin beschrieben werden. Aber darüber werden wir gleich sprechen.
Ja, ob dieses erfreulich oder unerfreulich, ich glaube, es wird auf jeden Fall eine schöne Sendung. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Mein Name ist Michael Glavogger, ich bin ein Filmregisseur.
Und er reist um die Welt, filmt den Atem großer Städte, erzählt von russischen Minenarbeitern und mexikanischen Prostituierten. Er dreht schräge Komödien und abgründige Spielfilme. Doch auf seiner letzten großen Reise für seinen Film ohne Namen erkrankt Michael Glavogger an Malaria. Gerade mal 54 Jahre ist er alt, als die Krankheit ihn besiegt. Das ist jetzt ein Jahr her. Der Film blieb unvollendet, doch es gibt ein Buch. Und auch das ist eine Reise durch die Welt. 69 Hotelzimmer heißt der Erzählungsband von Michael Glavogger. Und wir reden mit dem Verleger Christian Döring, live bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend, Christian Döring, hallo.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Döring.
Wie und wann haben Sie eigentlich Michael Glavogger kennengelernt?
Wir saßen uns vermittelt, selbstverständlich, es war kein Zufall, in der Paris-Bar in Berlin gegenüber, weil gerade die Filmfestspiele in Berlin waren. Und wir haben ganz zünftig Wiener Schnitzel gegessen und ich hatte das Manuskript oder beziehungsweise Teile des Manuskriptes gelesen und darüber haben wir uns unterhalten.
Und kannten Sie da zu diesem Zeitpunkt seine Filme bereits oder hatten Sie sich dann im Grunde erst im Zusammenhang mit diesem Manuskript, mit seiner Arbeit beschäftigt?
Ich kannte einen seiner Filme, aber das war für mich ein beeindruckender Film, aber ich habe jetzt mit dem Namen Glavogger nicht so viel verbinden können und dann hat es geklickt, als ich dieses Manuskript in der Hand hatte.
Ein sehr, sehr schönes Buch. Eva Menasse hat ein sehr schönes Nachwort auch geschrieben zu diesem Buch. Darin nennt sie Glavogger einen Abenteurer und Lebenskünstler. Jeder hat sich also seine eigenen Assoziationen mit Abenteurer und Lebenskünstlertum. Welche ist denn Ihre im Zusammenhang mit Michael Glavogger?
Gewiss eher die Seite des Lebenskünstlers. Glavogger habe ich sowieso erst einmal erlebt, so als eine Art vitalen Genussmenschen, ungemein ja, lebendig saß er da vor mir. Und wenn man ihn liest, dann merkt man, dass sich dahinter auch so etwas wie ein Existenzialist verbirgt. Dieses Buch, was ja nun so aus Episoden, aus Essays, aus Kleinsterzählungen besteht, mit einer offenkundige autobiografischen Spur, das führt dann einem so etwas wie Lebenskunst vor.
Jetzt heißt dieses Buch ja 69 Hotelzimmer, aber streng genommen sind es 96 kleine Geschichten, von denen er erzählt, beziehungsweise die 13 fehlt.
Die fehlt 95.
Hotelzimmern üblich. Was hat es damit auf sich? Warum 69 statt 96?
Naja, das Buch hat, Sie müssen, wenn Sie das Buch aufschlagen, finden Sie zum Beispiel ein Motto, das heißt für meinen Hund.
Ja.
Und dann stoßen Sie auf Qualtinger, ins Hochdeutsche übersetzt. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hinfahre, aber dafür bin ich schneller dort. Also das ist schon so etwas Komödiantisches im Ton und Slapstick, Komödie, Film, die Szenerie, wo dann eben beim Zuschlagen der Tür die Zahlen sich verdrehen und aus den 69 96 werden, minus der 13, das führt dann zum Titel. Als er mir das bei jenem Mittagessen erzählte, habe ich im ersten Moment nicht ganz richtig geschaltet und hoffentlich durcheinander.
Ja. Nun sind ja so diese Geschichten, die sehr unterschiedliche Formen haben, Sie haben schon angedeutet, die Reisenden sind ja meist namenlose und alleinreisende Männer, die aufgrund ihres Alleinseins eigentlich auch immer einsam wirken, trotzdem aber über sich und ihren Seelenzustand auch grinsen können. Also dieses Spitzbübische, das Sie eben auch genannt haben, das spielt da eine Rolle. War diese mit Selbstironie durchsetzte Melancholie, die durch diese Geschichten spricht, auch Teil der Persönlichkeit von Michael Glavogga? Also Sie haben ihn auch so kennengelernt?
Ich habe ihn ja nur dann noch ein weiteres Mal getroffen. Da war er unterwegs im Zusammenhang mit einem mit einer Serie von Filmen. Er war da in St. Petersburg gewesen. Das war ein schnelles Gespräch. Das heißt, ich darf mir nicht einbilden, dass ich Michael Glavogga persönlich kennengelernt habe. Ich kenne ihn nur aus diesem Manuskript. Ich habe noch ungefähr 30 weitere Geschichten gehabt, also Die sind etwas ausgewählt, um auf diese 95 zu kommen.
Und haben Sie unter diesen 95 so etwas wie eine Lieblingsgeschichte?
Das fällt schwer, aber es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, wie sie heißt, da fährt er nach Burundi. Und heimlich fährt er nach Burundi. Er gibt vor, nach Haifa, nach Israel zu fahren und sitzt dort auf der Terrasse am Tanganyika-See und die Sonne und der Regen vermischen sich irgendwie so, wie sich die Realität mit der Fiktion vermischt und er sinnt darüber nach, was die Literatur ist und die Lüge und wie durch die Lüge Geschichten entstehen und plötzlich wird er von der Terrasse hin weggeholt, weil es einen Ober gibt, der sagt, eine Frau oder jemand habe ihn angerufen und er geht zum Telefon und es wird wieder aufgelegt und er rätselt natürlich nach, wie so etwas geschehen kann. Er ist wieder zurück in Wien und wird beim Abendessen gebeten, von Haifa, von seiner Reise zu erzählen, was ihm auch leidlich gelingt. Und dann erzählt ihm eine Dame am Tisch, dass sie es war, die ihn in Haifa angerufen hat. Mhm. Also etwas verrätselt dann auch im Ende, aber eine wunderbare Geschichte.
Ja, also dieses Buch ist voller wunderbarer Geschichten, skurril, aber dann eben, wie gesagt, auch melancholisch. Im Verlagstext heißt es, das Buch sei ein Roman. Also wenn man annimmt, dass alle Reisenden und Hotelzimmerinhaber eine Person sind, könnte man das annehmen. Aber es könnten auch verschiedene Männer sein und das Buch einfach ein Erzählungsband oder eben auch ein Essayband. Ist es wichtig, wie man das Buch liest oder bleibt das letztlich jedem selbst überlassen?
Also ich habe von Anfang an es gelesen mit einem Eher und habe ziemlich schnell dieses Eher zu einem halb wirklichen, halb fiktionalen Michael Glavogga gemacht, aber ich glaube, das ist egal.
Christian Döring ist der Verleger von Michael Glavoggas posthum erschienenen Buch 69 Hotelzimmer, erschienen in der anderen Bibliothek. Das Buch hat 403 Seiten und kostet 39,50 €. Vielen Dank, Herr Döring. Und wir hören noch Musik, die mit Michael Glavogga verbunden ist, denn er hat den Text dazu geschrieben. Maike Rosa Vogel und Konstantin Gropper mit Where We Meet.
Vielen Dank.
Gerne.
Die Hörprobe.
Raif Badawi sitzt seit 3 Jahren in einem Gefängnis in Saudi-Arabien, weil er sich in seinem Internetblog für Meinungsfreiheit und eine moderne Lesart des Koran eingesetzt hat. Sein Fall ging um die Welt. Amnesty International machte auf sein Schicksal aufmerksam und sogar Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich für eine Freilassung des Bloggers eingesetzt. Bislang alles ohne Erfolg. Einige von Badawis Texten sind im Ullstein Verlag erschienen und jetzt auch als Hörbuch-Download im Hörverlag zu haben. Gesa, du hast dir 1000 Peitschenhiebe angehört. Was für Texte sind denn das genau?
Das sind 14 wohl recht zentrale Texte, die Raif Badawi bis zu seiner Verhaftung eben 2012 im Netz veröffentlicht hat. Und Inzwischen sind die natürlich alle längst aus dem Netz entfernt worden. Badawi selbst wurde wegen Beleidigung des Islam inhaftiert und eben zu dieser unmenschlich grausamen Strafe von 1000 Peitschenhieben verurteilt. Seine Ehefrau Ensa Faidar und der Journalist Konstantin Schreiber, die haben diese Texte jetzt in Deutschland und speziell für deutsche Leser veröffentlicht. Und zwar mitsamt einem Vorwort, das Badawi seiner Frau am Telefon so nach und nach diktiert hat. Und davon hören wir hier mal einen Ausschnitt.
Als meine geliebte Frau Ensaf mir sagte, dass ein großer Verlag in Deutschland meine Artikel gesammelt und ins Deutsche übersetzt als Buch herausgeben will, war ich zuerst sehr skeptisch. Ich will ganz ehrlich sein. Als ich meinen ersten Blogpost schrieb, hätte ich mir nie im Leben träumen lassen, dass überhaupt jemals der Tag kommen könnte, wo meine Artikel gesammelt als Buch auf Arabisch veröffentlicht wurden, geschweige denn in einer anderen Sprache. Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie bis zu dieser Zeile gekommen sind, bedeutet das wohl, dass Sie lesen möchten, was ich zu sagen habe. Es gibt Menschen, die der Ansicht sind, dass ich etwas zu sagen habe. Es gibt aber auch solche, die meinen, dass ich einfach ein gewöhnlicher Mensch bin. Einer, der es nicht verdient hat, dass seine Blogartikel übersetzt und als Buch veröffentlicht werden. Ich selbst sehe mich einfach als jenen dünnen, aber zähen Mann, der auf wundersame Weise 50 Peitschenhiebe überlebt hat, umringt von einer jubelnden Menschenmenge, die immerzu Allahu Akbar rief, um der Artikel willen, die Sie jetzt lesen werden. Ja, das Gericht hatte über mich entsprechend dem Ausmaß der Apostasie vom Islam das Todesurteil ausgesprochen. Dann wurde meine Strafe auf 10 Jahre Haft, 1000 Peitschenhiebe und eine teure Geldstrafe von 1 Million Rial gemildert. Jetzt, da ich Ihnen diesen Text schreibe, habe ich 3 Jahre meiner Haftstrafe hinter mir, wurde ausgepeitscht und meine Frau und meine 3 Kinder mussten ins Ausland ziehen, nachdem man sie immer stärker unter Druck gesetzt hatte. All dies grausame Leid ist mir und meiner Familie nur deswegen widerfahren, weil ich meine Meinung ausgedrückt habe. All das war der Preis für jeden Buchstaben in diesem Buch.
Ja, das Außenministerium in Berlin hatte übrigens davor gewarnt, die Texte in Deutschland zu veröffentlichen. Aber Raif Badawi und seine Familie sind sich sicher, dass in seinem Fall nur eine möglichst große mediale Aufmerksamkeit helfen können. Und natürlich kann die Familie auch dringend das Geld gebrauchen, denn die Erlöse für das Buch und das Hörbuch, die gehen auch tatsächlich direkt an die Familie.
Mhm. Haben wir schon Eindruck bekommen, wie diese Texte sich anhören, also wie er erzählt. Aber muss man sich gut in der islamischen Welt auskennen, um zu verstehen, was er da bespricht?
Also eigentlich gar nicht. Und Badawi ist auch überhaupt kein trockener Theoretiker. Also viele dieser Texte, die handeln zwar sehr von den Bedingungen, speziell in seiner Heimat, also in Saudi-Arabien, aber Badawi findet immer wirklich ganz klare, ganz einfache Sätze. Und es gibt sogar einige Texte, die sind richtig gehend lustig darin, also die Verhältnisse wirklich auch so satirisch auf die Schippe zu nehmen. Er beschreibt zum Beispiel sehr, sehr hübsch an einer Stelle die sogenannte Scharia-Astronomie, die einfach mal bis heute davon ausgeht, dass die Erde eine Scheibe ist und das Zentrum des Universums noch dazu. Basta und der Rest der Welt möge doch jetzt bitte wieder diese ganzen neumodischen Erkenntnisse über Bord werfen und sich endlich wieder an der Scharia-Astronomie orientieren. Und was ich an diesen Texten auch interessant finde, Badawi wünscht sich ausdrücklich, dass die arabische Welt eben einen eigenen Weg in Richtung Reform, Säkularisierung, Aufklärung gehen soll. Also sie soll eben nicht einfach nur der westlichen Welt in allem nacheifern. Also es soll wirklich diesen eigenen arabischen Weg geben, den wünscht er sich.
Weißt du denn was darüber, wie der Fall Raif Badawi in Saudi-Arabien selbst gesehen wird? Hat er da viele Sympathisanten?
Nee, wohl überhaupt nicht so recht. Also selbst junge Leute in Saudi-Arabien, die wohl gerne modernste Technik nutzen und als sehr netzaffin gelten, die haben wohl enorm häufig konservative Einstellungen. Badawis Frau jedenfalls berichtet, dass ihre Twitter-Meldungen und auch ihre Solidaritätsaufrufe in Saudi-Arabien überwiegend negativ quittiert werden, dass die Leute ihr schreiben, bitte, der Typ hat es doch nicht anders verdient, warum durfte der überhaupt jemals so einen Blog schreiben? Also ziemlich furchtbar und auch einer der Gründe dafür, dass sie eben gemeinsam mit den 3 Kindern das Land verlassen musste, jetzt in Kanada lebt. Und was Badawi selbst betrifft, ist mein Eindruck, dass diese mediale Aufmerksamkeit in den letzten Wochen auch hier bei uns schon wieder massiv abgenommen hat. Das kann für ihn möglicherweise wirklich lebensgefährliche Folgen haben. Von einer Abwandlung seines unmenschlichen Urteils in eine Todesstrafe ist zu hören. Davon, dass die derzeit ja ausgesetzte Bestrafung durch Peitschenhiebe wieder aufgenommen werden könnte. Also jeden Freitag muss Raif Badawi damit rechnen, dass diese Folter weitergeht. Und das Hörbuch ist da, finde ich, ein ausgesprochen guter und wichtiger Weg, damit dieser mutige Mann und seine Texte nicht in Vergessenheit geraten.
Mhm. Raif Badawis Buch als Hörbuch jetzt erschienen, wurde von Sandra Hetzel übersetzt, von Steffen Groth eingelesen. 1000 Peitschenhiebe als Download im Hörverlag zu bekommen. Hat eine Laufzeit von 1,5 Stunden, kostet 4,95 €. Die Veröffentlichung ist übrigens ein Non-Profit-Projekt. Das bedeutet, die Einnahmen gehen zu 100% an den Autor bzw. seine Familie.
Der Skunk ist ein Stinktier. Und ein New Yorker Skunk war es, der einen Mann in Lomar zur Gründung eines Verlages inspirierte. Das ist eine aberwitzige Geschichte. Doch sie wurde zum Programm für einen Mann, der aberwitzige Geschichten mag. Markus Hablitzel heißt er. Und seit 5 Jahren gibt es jetzt seinen Hablitzel Verlag. Über Skunks und andere Ideen erzählt er uns jetzt, live bei den Literaturagenten.
Hallöchen, Markus.
Hallo, Markus.
Du musst jetzt mal erzählen, wie war das genau damals mit dir und diesem Skunk?
Ja, ich bin im Internet über ein Buch gestolpert. Da fand ich das Cover interessant. Da war einfach ein Stinktier vorne drauf. Das war auf so einer amerikanischen Science-Fiction-Seite Locus. Da war eine Anzeige. Ich habe mir das Buch bestellt. Das Buch kam. Und der Autor wollte, dass ich ihm $10 überweise. Das habe ich auch getan und habe aber eben gesehen, dass das Porto, glaube ich, $11,90 oder so macht. Das fand ich seltsam, dass eben wir Leser die Autoren dafür bezahlen. Und außerdem habe ich gesehen, dass der Autor mir das Buch wirklich selber geschickt hat. Also nicht ein Verlag oder irgendjemand anderes, sondern er. Dann habe ich ihn angemeldet und habe gesagt, das finde ich irgendwie komisch. Ich würde dir gerne das Restgeld überweisen oder irgendwie mich erkenntlich zeigen. Und er sagte, nee, was er gut finden würde, wenn ich das Buch gelesen habe, dass ich ihm so Feedback gebe. Das habe ich gemacht. Ich fand das Buch toll, habe gesagt, ich würde es gerne rausbringen. Ich habe keinen Verlag, aber ich gründe einen dafür. Let's go. Und er meinte, gute Idee. So ist das gekommen. Ja. Wir sind immer noch befreundet und bereiten gerade das zweite Buch
vor. Aha, interessant. Also diese Geschichte, die du erzählst, die ist ja auch so ein bisschen programmatisch für die Ausrichtung deines Verlages, ne? Also Stichwort Aberwitz, also heißt jetzt nicht im Sinne von Witz, sondern schon irgendwie seltsame Wendungen, die passieren können im Leben eines Menschen möglicherweise auch. Also insofern schon programmatisch, oder?
Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber programmatisch in dem Sinn eben nicht, weil es kein Programm ist oder weil es eben nicht geplant ist. Sondern die Sachen passieren. Ich meine, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, nach 5 Jahren ist man an einem Punkt, wo man ein bisschen mehr planen muss, wo man das Geld zusammenhalten muss, wo man ein Programm planen muss, klar. Aber wir lassen immer noch relativ viel zu, glaube ich. Wir lassen viel Freiräume.
Du warst vorher vor allen Dingen Redakteur bei der Spex. War dir, als du da diese Unternehmung mit dem Skunk-Buch da angeleiert hast, war dir klar, welche Risiken möglicherweise auch so ein Verlagsleben mit sich bringt? Also das ist ja nicht eben einfach in Zeiten wie diesen einen Verlag zu gründen.
Nein, das war mir überhaupt nicht klar. Nee. Zu der Zeit habe ich tatsächlich so eine Weile für Suhrkamp gearbeitet in Frankfurt. Da war ich nicht mehr bei der Spex und hatte eben mit Büchern was zu tun und war noch mehr angefressen von Büchern, als ich das eh schon war. Und dachte, ich probiere das mal. Habe so ein paar Leute zusammengetrommelt, alte Seilschaften, eben auch von der Spex. Unseren schönen Gestalter Mario Lombardo hier aus Köln, hier aus Berlin. Und habe die zusammengetrommelt in Übersetzer und habe angefangen, den Verlag zu machen. Aber was da auf mich zukommt, wusste ich überhaupt nicht. Nein. Gar nicht.
Weil du schon die Gestaltung ansprichst, also die Bücher deines Verlages sind ja nicht nur inhaltlich sehr markant, sondern fallen eben auch gestalterisch auf. Also die Buchcover sind einerseits fast karg in den Mitteln und andererseits aber auch sehr, sehr ausdrucksstark. Warum ist dir diese Gestaltung wichtig, beziehungsweise wie hast du diese Gestaltung gefunden? Also wie wusstest du, so muss es aussehen, das Hablitzel-Programm?
Das habe nicht ich gefunden, das hat tatsächlich das Büro Mario Lombardo gefunden. Ich wusste, dass ich ihn gerne haben wollte. Also ich hätte diesen Verlag nicht gegründet, wenn Mario nicht gesagt hätte, ich mache die Gestaltung und Stefan Glitsch die Übersetzung von Skunk eben besorgt hätte. Dann, weil ich mir war wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen ich vertrauen kann, die wissen, was sie tun, die sehr gut sind in dem, was sie tun, die mir aber auch eben nah sind und die eine ähnliche Idee von Dingen haben. Und ich habe zu Mario gesagt, ich hätte gerne was, wo es so eine Wiedererkennbarkeit gibt, also dass dass es diesen reinen Charakter hat, der bei Büchern ja nicht ganz unwichtig ist, wo aber doch jedes Cover individuell eben zugeschnitten sein kann, eben auf den Autor und auf den Inhalt und eben nicht so sehr auf Zielgruppen. Also wir sagen jetzt nicht, ach, das ist ein Buch für 28-jährige Frauen, muss ein pinker Schmetterling vorne drauf, und so soll das eben nicht sein. Also das ist so die gestalterische Hoheit, die Mario da hat. Das war mir wichtig, das geht tatsächlich auch auf, eben so auf Buchmessen oder in guten Buchläden kommen Leute oft und sagen, Mensch, die sehen aber toll aus, die Bücher.
Stichwort Zielgruppe, 28-jährige Hausfrau. Also siehst du denn eine Zielgruppe, beziehungsweise was hast du für eine Verlagsphilosophie? Wen willst du mit deinen Büchern erreichen?
Wir haben keine Zielgruppe. Normalerweise denkt man eben klar von Zielgruppen und sagt, das ist ein Buch für die Zielgruppe XY, das Cover sollte so aussehen, die Geschichte ist in etwas so gestrickt, das muss sich so und so oft verkaufen und dann rechnet sich das. Das kann ich gut verstehen, wir machen das nicht, sondern wir stolpern über Bücher, wir suchen nach Büchern, die wir machen wollen, und dann versuchen wir, die Zielgruppe zu bauen und zu gucken, dass wir an die Leute kommen, von denen wir denken, die müssen das Buch lesen. Und ganz oft landen die Bücher eben auch bei Leuten, wo ich sehr überrascht bin, dass die das Buch gekauft haben, gekriegt haben und gut finden, hoffentlich.
Du hast das Verlagsprogramm inzwischen um so eine kleine neue Reihe erweitert. SPY, das steht für Small Parts, Isolated and Enjoyed. Hast du mir gerade auch schon mal zwei kleine Exemplare gezeigt. Sieht so ein bisschen aus wie so Pixie-Bücher für Hipster, würde ich sagen. Was ist das ungefähr, diese Reihe?
Genau. Der hier in Berlin lebende Autor Ole Wagner, der das erste Buch gemacht hat, der Schimmelwriter, mit dem zusammen habe ich diese Reihe konzipiert. Die Idee war so ein bisschen in so Zeiten von Internet und iPad und schnell und iPhone und so Bücher eben zu machen, wovon man von der Idee bis zum Druck vielleicht nur 6 oder 8 Wochen braucht. Eben was Schnelles so für die Hosentasche zu mitnehmen, wo man nicht immer erst ein halbes Jahr vorplanen muss. Das gibt schon ein bisschen länger, die Reihe. Gibt leider ist jetzt 3. Das ist nicht so einfach tatsächlich in der Umsetzung. Wir nehmen jetzt gerade nochmal Fahrt auf. Das Neue kommt jetzt raus. Da geht's um Träume. Und wir hoffen, dass wir so 2, 3, 4 im Jahr machen können. Aber die Leute, die sehen, die finden die sehr schön, die Sachen. Die sind günstig, die sind lustig, die sind verschenken. Genau, wir hoffen, dass wir da weitermachen können.
Du hast schon gesagt, ihr findet die Manuskripte, also ihr sucht die Bücher, die zu euch passen. Also du hast ja, glaube ich, schon eine Leidenschaft auch für fantastische Literatur, aber jetzt nicht im Sinne von Fantasy, sondern was ich vorhin sagte, also wo plötzlich es einen Knick gibt, eine Wendung, die vielleicht nicht nachvollziehbar ist. Suchst du genau nach diesen Stoffen?
Nicht wirklich. Also das war nicht der Plan von Anfang an. Das ist passiert tatsächlich. Das hat ein bisschen was vielleicht mit meinen Vorlieben zu tun, vielleicht aber auch mit den Vorlieben einfach der Autoren und Autorinnen. Es ist keine Genre-Literatur in dem Sinn, obgleich das neue Buch von Dietmar Dart, was wir veröffentlicht haben, Venus siegt, ist ein reiner Science-Fiction-Roman, das machen wir schon auch. Ansonsten geht es darum, vielleicht so ein bisschen das, was Literatur auch früher schon immer gemacht hat, so diese Möglichkeitsräume zu untersuchen. Was ist denn möglich, nicht nur einfach so Realität zu beschreiben? Da habe ich nichts gegen, ich mag das gerne, ich lese das auch. Aber die Literatur, die ich auch immer gelesen habe, ist Literatur, die sich auch fragt, wie könnte was sein? Wo könnte es hingehen? Eben auch politisch zum Beispiel, eben jetzt nicht nur so lustige, knuffige Sachen, nee, schon eben auch politisch, wie könnte eine Gesellschaft aussehen zum Beispiel?
Markus, wir haben hier ein Buch liegen, das ist eine Neuerscheinung aus deinem Verlag, die dir besonders am Herzen liegt und die mit einem ja im Grunde recht traurigen Tatbestand zusammenhängt. Vielleicht kannst du doch noch mal kurz erzählen, was ist das für ein Buch?
Genau, also mir liegen natürlich alle Bücher am Herzen. Klar. Dieses Buch ist das aktuelle Buch, zusammen mit Dietmar Dart erschienen. Also Morelli verschwindet von Peter Neitzke. Für die etwas älteren Berliner auch nicht uninteressant. Peter Neitzke war sehr umtriebig hier in Berlin, war früher beim SDS, eben so zur Zeit von Rudi Dutschke und mit Rudi Dutschke. Ist dann Architekt geworden oder war damals auch schon Architekt, ist nach Düsseldorf gegangen, hat dann das Architekturleben dran gegeben, ist dann Lektor geworden, hat eine Baureihe rausgegeben und hat jetzt ein Buch geschrieben, Morelli verschwindet, einen wahnsinnig tollen, dünnen Roman, finde ich, wo es um das Verschwinden geht, das Verschwinden von Menschen, von Arbeit, von Dingen, von Alternativen. Ein erzählerisch interessanter Roman, der immer wieder durchbrochen wird von so Essay-Geschichten. Ich finde ein wahnsinnig kluges Buch von einem wahnsinnig klugen Menschen, der leider am letzten Tag der Buchmesse verstorben ist in Zürich. Ja, deswegen liegt mir das natürlich besonders nahe, weil er das nicht mehr mitkriegen konnte oder nur noch Teile des Buches und ich natürlich gerne hätte, dass es den einen oder anderen Leser oder die Leserin findet. Auch gestern war im Tagesspiegel ein langer Nachruf auf ihn zu lesen.
Morelli verschwindet von Peter Neitzke. Eines der vielen wunderbaren, also so viele sind es ja nicht, aber qualitativ hochwertige Bücher, die bei Hablitzel erscheinen. Und wir sprachen mit dem Verleger persönlich aus Lohmar, Markus Hablitzel. Dankeschön, dass du da warst.
Danke.
Vielen Dank.
Ich war jetzt fast ein Jahr nicht mehr auf der Erde, weil es mir auf der Erde nicht besonders gut ging.
Hier auf dem Planeten Trillerfon, wo ich jetzt bin, geht es mir etwas besser. Und das dürfte für alle Beteiligten eine gute Nachricht sein.
Die Nachricht kommt von einem jungen Mann. Doch er meldet sich nicht aus den Weiten des Alls, sondern von einem Planeten in seinem Kopf. Den hat er starken Antidepressiva zu verdanken. Genauso wie sein Schöpfer David Foster Wallace, der Zeit seines Lebens unter Depressionen litt. Mit 46 Jahren kapitulierte er vor ihnen und nahm sich das Leben. 22 war er, als er seiner Krankheit eine Erzählung widmete, die jetzt als Buch und Hörbuch erschienen ist. Der Planet Trillerfon im Verhältnis zur üblen Sache. Jetzt bei den Literaturagenten.
Ja, Marion, du hast uns ja dieses Bändchen eingebrockt, muss man sagen. Du hast das sozusagen in unsere Show geschleppt. Wie hat's dir gefallen?
Also ich fand es wirklich von der ersten bis zur letzten Seite erstaunlich. Also das ist, glaube ich, das richtige Wort. Das liest sich so wie wie die Mitschrift eines sehr spannenden Selbstgesprächs, was angesichts des bedrückenden Themas schon sehr besonders ist. Das Ganze ist ja fast im Plauderton geschrieben. Mhm. Man kann diesen jungen Mann buchstäblich erzählen hören. Das hat mich mitunter so ein bisschen an Salingers Der Fänger im Rocken erinnert oder aber auch an Wolfgang Herrndorf Chick oder so. Und auch die Art und Weise, wie er von dieser Krankheit berichtet, von dieser üblen Sache, wie er sie nennt, fand ich wirklich bemerkenswert. Er schafft es ja auf diesen wenigen Seiten, dass man eine Ahnung bekommt, was für ein Monster diese Krankheit ist, obwohl er auch immer wieder versucht, sie runterzuspielen, was vielleicht auch so eine Art Taktik ist, die Krankheit und auch sich selbst gefälligst nicht so wichtig zu nehmen. Aber vielleicht gelingt ihm das auch nur, weil er ja dank offenbar sehr starker Medikamente auf diesem Planeten Trillerfon ist, von dem die Dinge auf der Erde und also auch die Krankheit irgendwie ganz anders aussehen. Wie ging es dir denn beim Lesen?
Ich war total verblüfft, dass er es mit 22 Jahren geschrieben haben soll. Du merkst einfach, dass er schon in dem Alter einfach ein großartiger, grandioser Schreiber war und der ja eben diese seltsame Smalltalk-Beiläufigkeit, mit dem er dieses monströse Gefühl beschreibt, das hat mich auch umgehauen. Der spielt wirklich seinen eigenen Albtraum komplett runter und es wird doch klar, es gibt überhaupt kein Entrinnen. Irgendwo steht so schön, der Steppke hat ein Problem. Also da zitiert er so richtig schön seine Umwelt, die auch immer wahrscheinlich alles versucht runterzuspielen. An anderer Stelle sagt er, Selbstmord wird in seiner Situation zur reinen Formsache, denn Menschen, die an Depressionen leiden, sagt er, haben sich schon längst umgebracht. Die haben den Teil der Zelt, den haben sie schon längst gekillt. Ich war so ein bisschen verblüfft, dass diese Krankheit nur als Depression gelabelt wird. Er beschreibt ja zum Beispiel, wie er der festen Überzeugung ist, dass in seiner Wange so eine klaffende Wunde, so ein Loch steckt. Er sieht es förmlich, wenn er vorm Spiegel steht. Er sieht diese blutende, klaffende Wunde und er ist nicht davon abzubringen. Er fragt alle Leute, siehst du das nicht auch in meinem Gesicht und so? Und das führt dann sogar so weit, dass er sich mit Teppichgarn diese vermeintliche Wunde zunäht, was natürlich zu einer Notoperation führt und zu einer grauenhaften Narbe. Auch dazu, dass ein Mundwinkel immer hängt. Also eigentlich ist das mehr als eine Depression. Das ist krass psychotisch.
Ja, das geht dann also mit diesen Halluzinationen einher, die dann so ein bisschen abnehmen. Dafür wird die Depression dann stärker. Das beschreibt er ja auch. Also das ist absolut bedrückend. Und auch wie er dann die Krankheit beschreibt, diese Übelkeit, aber eben nicht nur im Magen, sondern im ganzen Körper. Er hat ganz klare und verständliche Bilder. Das hat mich wirklich beeindruckt dafür, um das zu beschreiben. Er sagt, es sei, als ob alles Gute verschwindet aus der Welt, wie die Luft aus einem kaputten Luftballon. Und man kann das zwar nicht nachfühlen, also als gesunder Mensch, aber bekommt eine Ahnung davon und auch davon, was er meint, wenn er sagt, dass man aus dieser üblen Sache nicht mehr von allein rauskommt, weil man selbst diese üble Sache ist. Und trotzdem, er beschreibt es zum Teil ja auch so mit großer Ironie, also mit so einem Humor. Er erzählt dann zum Beispiel von diesem echt absolut lächerlichen Vorfall. Also er spielt auch diesen Selbstmordversuch runter, bei dem Elektrogeräte in der Badewanne eine Rolle spielten. Also ja, so, das ist tatsächlich der Selbstmordversuch, nachdem der Erzähler dann in die Psychiatrie eingewiesen wird. Du hast es schon gesagt, er spielt es runter. Ich hab mal in einem Interview gelesen, dass das für David Foster Wallace überhaupt so ein Grundmotiv gewesen sei beim Schreiben. Also immer, dass man auch den ernstesten Themen nur mit Humor beikommen und aus dem Schmerz einen Witz machen sollte. Und dieser sardonische Witz, der steckt auch in dieser Geschichte. Hast du das auch so empfunden?
Definitiv. Ich habe mir dann auch nochmal so alte Fotos angeschaut und dann haben mir wirklich eingebildet, dass man David Foster Wallace diese Stimmung auch geradezu ansehen kann. Also es gibt so eine Serie, da trägt er so eine Art riesiges Bandana, also diese coolen Surfer-Piratentücher so um den Kopf gewickelt. Das wirkt auf den zweiten Blick wie so ein großer Verband, der so den Kopf zusammenhalten muss. Ja, das ist irgendwie nicht mehr witzig auf den zweiten Blick. Und was mich an dieser Geschichte übrigens auch sehr gerührt hat, das ist so eine Begegnung mit dieser, ich glaube, sie heißt May, so eine junge, nicht weniger durchgeschossene Frau als er, die er in der Psychiatrie kennenlernt. Und die hat mich total erinnert an Wolfgang Kerndorffs Isa. Also ja, so ein wunderschönes Geschöpf, das fast engelsgleich nach völlig eigenen Regeln auf der Welt unterwegs zu sein scheint und die auch wirklich sowas wie eine Retterin sein könnte, so eine Seelenverwandte, in die er sich echt total verguckt. Und in dieser Geschichte ist es dann so, dass prompt diese Frau völlig sinnlos bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, der zustande kam, weil der Fahrer betrunken war, irgendwas absolut Sinnloses und Trauriges. Was ich noch bemerkenswert fand, diese Rezension zu dem Buch, wenn man so darüber las, die wurde immer wieder in Zusammenhang gebracht mit diesem jungen Piloten, der absichtlich das Flugzeug in Südfrankreich hatte abstürzen lassen. Fandst du das angemessen oder sahst du da irgendwie Parallelen einen Grund?
Naja, also ich fand, es lag irgendwie nahe, dass darüber geschrieben wird. Also ich habe das, hat mich jetzt nicht überrascht. Es war nicht nötig, fand ich. Aber es ist irgendwie legitim, dass man das macht. Weil man sich ja auch fragt, wie schlimm muss es um jemanden stehen, der so etwas tut. Wobei das ja im Fall dieses Piloten noch speziell war, weil er eben andere Menschen mit in den Tod gerissen hat. Aber für mich ist auch nach der Lektüre dieses Buches tatsächlich besser verständlich, warum Menschen keine andere Lösung sehen als ihren Tod, also als sich das Leben zu nehmen, weil sie es sonst nicht mehr aushalten.
Ja, extrem sinnlich, extrem erfahrbar, extrem greifbar und ja, kein Verschenkbuch wie vielleicht dieses David Foster Wallace Bändchen, was vorher erschienen ist in einer ähnlichen Aufmachung, auch eben zweisprachig und für kleines Geld. Dies hier ist ein anderes Kaliber. Der Planet Trillerphon im Verhältnis zur üblen Sache, zweisprachig, eben in Deutsch und Englisch übersetzt von dem wunderbaren Ulrich Blumenbach bei Kiepenheuer und Witsch. 112 Seiten ist das Bändchen nur stark, kostet 6 €. Und wir haben es ganz am Anfang gehört, als Hörbuch von Lars Eidinger eingelesen bei Tacheles Roof Music. Da kostet eine CD mit 43 Minuten Laufzeit 8,99 €.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Heute Michael Köhlmeier, Jahrgang 1949, geboren in Vorarlberg am Bodensee. Studiert Politik, Germanistik, Mathematik und Philosophie. Schreibt Prosa, Theaterstücke, Hörspiele und Drehbücher und macht Musik. Erzählt in Fernsehen, Büchern und Hörbüchern griechische Sagen und deutsche Märchen nach. Veröffentlicht Romane, Erzählungen und Essays, viele davon preisgekrönt. Zuletzt Zwei Herren am Strand, ein Roman über Winston Churchill und Charlie Chaplin. Wer oder was ihn noch inspiriert und welches die Bücher seines Lebens sind, erzählt uns Michael Köhlmeier jetzt, live bei den Literaturagenten.
Im sonnigen Wien. Guten Tag, Herr Köhlmeier.
Guten Tag.
Hallo, Michael Köhlmeier. An welche Lektüre erinnern Sie sich eigentlich so als die allererste? Gibt es da so ein Buch, wo Sie wirklich sagen können, das war das erste Buch, was mich so richtig nachhaltig beeindruckt, vielleicht auch geprägt hat? Gibt es sowas?
Das gibt's, ja, das gibt's. Und zwar ein Buch, das ich mein ganzes Leben bis heute immer wieder gelesen habe. Das Tom Sawyer, Die Abenteuer des Tom Sawyer von Mark Twain. Und dann ein bisschen später den Huckleberry Finn, der mich sogar noch mehr beeindruckt hat als der Tom Sawyer.
Warum hat der Sie mehr beeindruckt als Tom Sawyer?
Ja, es ist so, beim Tom Sawyer, ich habe mir sehr gut vorstellen können, was aus dem mal wird. Er hat alle Optionen offen. Mhm. Der kann der Präsident der Vereinigten Staaten werden und so weiter. Und beim Huckleberry Finn habe ich mir gedacht, so möchte ich bleiben, wenn es mir gestattet ist, ein Leben lang 10 Jahre alt zu sein. Und das haben, glaube ich, in der Literatur nur der Tom Sawyer und vielleicht Oskar Mazerat von Günter Grass geschafft. Diese Freiheit, die der Huckleberry Finn hat, also da mit dem Jim auf dem Mississippi, auf diesem Floß nach Süden fährt, diese Freiheit unter dem ausgestirnten Himmel, das hat mich so unglaublich beeindruckt und beeindruckt mich bis heute noch. Ich finde, es ist ein Roman, der auf derselben Augenhöhe sich befindet wie die Odyssee des Homer.
Oh ja. Judith Herrmann hatten wir neulich mal hier in der Sendung und sie hat mal was Interessantes gesagt. Sie hat nämlich gesagt, man erinnere sich ja anfangs nur an die Geschichte und nicht an den Namen des Autors. Wussten Sie damals schon, das ist Mark Twain, beziehungsweise wann haben Sie angefangen, gezielt Autoren auch zu lesen?
ich habe das deswegen gewusst, dass dann, aber ich glaube, ich war der Meinung, dass es überhaupt nur einen Autor gibt, der Mark Twain. Aber mein Vater hat mir dieses Buch gegeben und er hat gleich eine Einführung gemacht. Er hat mir gleich erzählt, wer der Mark Twain ist und die Geschichte des Mark Twain hat er so erzählt, als ob das nicht der Autor wäre, als ob das die Geschichte eines anderen Autors wäre, also eine abenteuerliche Geschichte. Aber ich glaube erst viel später, ich glaube erst mit dem Dostojewski, ist mir klar geworden, was Literatur ist. Also da beim Mark Twain oder beim Tom Sawyer und habe ich die Geschichte genommen, die Personen vor allen Dingen. Der Huckleberry Finn war mir ein ganz naher Freund. Aber dass ein Autor da ist, der eine Welt erfinden kann, das war dann erst später, als ich Schuld und Sühne gelesen habe von Dostojewski. Das war auch ein Roman, wo ich... es gibt manchmal Bücher, da kommt man als ein anderer heraus, wie man hineingegangen ist. Mhm. Und das sind so Bücher, die bleiben einem fürs ganze Leben und Schuld und Sühne war sicher so eines.
Sie selbst schreiben ja in Ihren eigenen Romanen, also zum Beispiel bei dem Joel Spazierer oder eben auch zuletzt bei den zwei Herren am Strand, auf so eine ganz eigentümliche, wirklich fantastische Weise Geschichten, in denen sich Fiktion und Realität vermischen. Also mögen Sie das selbst möglicherweise auch als Leser vielleicht so ein bisschen an der Nase herumgeführt zu werden beim Lesen?
Ich weiß es nicht, an der Nase, das steht vorne ein Roman drauf. Ich kann ja als normaler Mensch mit einem halbwegs funktionierenden Verstand unterscheiden, was ist Wirklichkeit, was ist Nicht-Wirklichkeit. Und ich weiß, dass zwischen zwei Bootdeckeln sich keine Wirklichkeit abspielt. Und ganz egal, wie wirklich der Autor mir das erzählt, ich weiß immer, das ist Fiktion. Und dann manchmal ist es sehr, sehr schön, wenn diese Fiktion auch hineinreicht in das, was in der Wirklichkeit nicht möglich ist. Also wenn uns von Gargantua und Pantagruel erzählt wird oder von Geschichten, die es halt nicht gibt, von Alice, die hinter die Spiegel geht. Das ist wunderbar, wenn ein Autor das einem so erzählen kann, dass man dieser Alice hinter die Spiegel folgt, wohin normalerweise kein Weg führt. Also in meinem Kopf drin, wie im Kopf jedes anderen Menschen, ist das nicht analytisch getrennt zwischen Wirklichem und Fiktivem, zwischen Realem, Realistischem und Irrealem, Surrealem. Erst wenn es aus dem Mund rauskommt oder in die Hand, in die Feder kommt, dann müssen wir das irgendwie trennen und müssen der Welt klar machen, hört zu, wir können zwischen Realem und Nicht-Realem unterscheiden, aber im Kopf vertragen die sich sehr, sehr gut und die Literatur darf das wieder.
Ja, aber also vielleicht ist es auch so interessant, also gerade bei Joel Spazierer, da hatten wir es mit einem ja begnadeten Lügner zu tun, ne? Also der durch die Weltgeschichte auch geht, seine eigene Geschichte erzählt, aber man weiß eigentlich nie, woran man mit ihm ist, ne? Also mag man ihn, eigentlich darf man ihn nicht mögen, er ist eigentlich jemand, der Dinge tut, die man nicht tut und so. Also das ist das vielleicht, wo Fiktion und Lüge und Realität miteinander vermischen auf eine fantastische Weise. Also haben Sie ja. Können Sie eigentlich andere Bücher lesen, wenn Sie selbst schreiben?
Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil wenn etwas ganz, ganz gut ist und toll ist, dann färbt es sofort ab, dann verfalle ich in so eine Haltung eines Fans.
Es entmutigt nicht, sondern Sie fangen dann an zu kopieren, nein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ganz automatisch irgendwie. Ich meine, ich finde, wenn es etwas an mir gibt, wo ich sagen würde, das ist mein bester Zug, dann ist es diese Fähigkeit, sich zu begeistern. Mhm. Manchmal begeistere ich mich auf zu naive Art und Weise. Also und bin halt einfach wie ein Kind, das staunend da sitzt. Und wenn ich habe jetzt vor kurzem gelesen, sehr spät, das müsste man viel jünger lesen, aber ich habe es halt erst jetzt gelesen von Balzac, Verlorene Illusionen. Das ist so ungeheuerlich, dass ich ein bisschen Platz lassen muss, um wieder was zu schreiben, weil sonst habe ich das Gefühl, ich möchte den Roman selber weiterschreiben. Das ist, dass man eine Welt so ausbreiten kann, dass überhaupt Literatur zu so etwas fähig ist. Das macht mich dann auch dann stolz, dass ich zur selben Gilde gehöre.
Also ein leidenschaftlicher Leser und ein leidenschaftlicher Schriftsteller. Wir sind froh, dass er das tut, diesen Beruf ausübt. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier war unser lesender Autor. Vielen Dank, Herr Köhlmeier. Und einen schönen Abend nach Wien. Danke. Tschüss.
Tschüss. Das wünsche ich Ihnen auch noch.
Danke. Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, und wir haben wieder 20 Bücher in Berlin und Brandenburg versteckt. zurückgelassen, ausgelegt, je nachdem, wie und wo. In diesem Fall waren es 20 Büchlein aus dem Inselverlag. Überraschung war der Titel. Die besten Sekundenstories und Minutennovellen der Welt. Also drunter ging es auch nicht. Aber es ist wirklich ein tolles Buch. Und eins gefunden und angerufen hat Ayrun.
Hallo. Hallo Ayrun.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hallo. Erstmal brauchen wir natürlich ganz klar die Parole, weil du weißt, Trickbetrüger lauern überall.
Überall, besonders am Telefon. In der Kürze liegt die Würze.
Ja, ah, ist das auch ein Lebensmotto für dich?
Nee, eher nicht.
Was heißt das bitte?
Ich bin Historikerin, wir fassen uns selten kurz.
Okay, na gut, da ist es dann wahrscheinlich auch vonnöten, sich länger zu fassen. Nun ist das, warte mal, du musst ja erst mal sagen, wo du es gefunden hast überhaupt. Ja.
Ich habe es auf einem Fahrkartenentwerter am Rathaus Steglitz gefunden.
Ach, da habe ich schon wieder so einen Verdacht.
Ich auch.
Das war
unsere Karin wieder.
Ja. Und schon mal drin rumgelesen?
Ja, genau, habe ich. Also ich meine, da ich in Pankow wohne, hatte ich auf jeden Fall die S-Bahn-Fahrt dann dafür. Und es ist, ja, also wie ihr schon sagt, es ist ein tolles Buch. Es gibt viel zu entdecken.
Ja, das ist ja irgendwie eins von diesen kleinen Geschenkbüchlein, die gern mal so neben der Kasse liegen und die eigentlich so dazu gemacht sind, dass die Beschenkten mal so kurz höflich nicken und dann auf ewig im Regal landen oder bei nächstbester Gelegenheit ähnlich sinnlos weiterverschenkt werden. Also ich finde ja ehrlich gesagt Schokolade in dem Kontext immer netter als so ein kleines Geschenkbuch. Aber dieses, warum ich das alles sage, dieses ist nämlich vielleicht von den Abmessungen ähnlich, aber das ist wirklich was anderes, weil diese Kurzgeschichten was total Eigenes sind. Das ist so ein bisschen wie diese Lydia Davis-Geschichten von letzter Woche.
Die war letzte Woche da. Das,
so mini kleine Beobachtungen, die manchmal wirklich nur einen Satz lang sind und trotzdem irgendwie total reinhauen und nachhallen. Ich weiß nicht, Ayrun, hast du da irgendwie so einen Lieblingssatz oder irgendwie so eine Story, die dir in Erinnerung geblieben ist, zufällig?
Also am besten vielleicht tatsächlich die ganz, ganz kurz sind und bei denen man erstmal darüber nachdenken muss, was wollen die mir jetzt eigentlich sagen, worin liegt die Geschichte? Und die Geschichte liegt dann manchmal auch eher in der Überschrift.
Ja.
Eine, die mir jetzt gerade einfällt, ist, die hat nicht mal eine Überschrift, von Margaret Atwood. Und die lautet, begehrte ihn, kriegte ihn Scheiße.
Genau, fand ich auch ganz weit vorn. Oder ich fand auch schön, als das Telefon nicht klingelte, wusste ich, dass du es warst.
Ja.
Das finde ich auch super.
Ja.
Oder als ich aufwachte, war der Dinosaurier immer noch da.
Da gibt es übrigens, da habe ich so ein kleines von dem Monte Rosa, der zweimal an der gleichen Stelle einschlug und so großartig.
Oder super, darf ich euch ganz kurz noch langweilen, Hans Reimann von dem Kanarienvogel, der mit dem Kopf durch die Wand wollte, so heißt die ja. Eine traurige Geschichte, mein Herz bricht, wenn ich daran denke, erspart mir, sie zu erzählen.
Diese Trauer um Wuppen, ja.
Sehr, sehr schön. Also wirklich, das ist so ein Buch, das kann man auch in Zeiten, wenn die S-Bahn mal nicht streikt, wunderbar statt Smartphone einfach mal aus der Tasche ziehen.
Und das konterkariert so ein etwas langatmiges, nicht langatmig, ein Leben, das dann doch eher so eine Ausführlichkeit, von Ausführlichkeit geprägt ist, wie das einer Historikerin, oder?
Stimmt.
Okay. Und also,
wobei ich ehrlich gesagt von der Kürze der Geschichten war ich doch sehr an so Internet-Lesegewohnheiten erinnert.
Stimmt,
also man kann nicht viel dieses Buches am Stück lesen. Das macht einen wahnsinnig, wenn man dann auch gar keine Zeit hat, überhaupt darüber nachzudenken. Also eigentlich müsste man immer eine Geschichte lesen und es dann erstmal wieder ganz tief in der Tasche vergraben, um das zu ertragen.
Also nur mal ganz kurz, was liest denn du sonst jenseits von natürlich historischer Fachliteratur?
Also historische Fachliteratur ist gleich so negativ, ne? Also da gibt es ja, es sind wunderschöne Bücher jetzt in den letzten, Jahren oder in letzter Zeit erschienen. Ein Kollege Nils Güttler hat zum Beispiel das Kosmoskop geschrieben, da geht es um Karten in der Pflanzengeografie und das ist ganz wunderschön gemacht und das hat eben auch so viele dieser historischen Karten in Farbabbildungen mit drin und das habe ich jetzt wieder zur Hand genommen und da blätter ich gerne immer wieder hin und her, das ist ganz toll geschrieben. Darüber hinaus, Michael Hagner hat gerade ein schönes Buch geschrieben zur Sache des Buches, wo es auch um Buchgeschichte geht und das Verhältnis von Wissenschaft, Gesellschaft und Buchhandel. Das ist auch ganz toll zu lesen.
Also du liest eher Sachbücher dann, ja?
Ich habe mir das hier gleich mal aufgeschrieben.
Ja.
Ja.
Ne?
Aha,
ja.
Okay. Gut zu wissen, aber dann... Aber trotzdem, also was heißt trotzdem? Du bekommst von uns ja ein Buchpaket und da sind wunderbare Sachen drin, wie zum Beispiel Hablitzell, hast du das Interview mit unserem Verleger Markus Hablitzel gehört, der wirklich großartige Literatur veröffentlicht.
Habe ich nicht gehört, ich habe gerade mein Kind ins Bett gebracht.
Man kann an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, dass man die komplette Sendung später nachhören kann. Das ist also die Hausaufgabe für dich. Nein, musst du nicht. Also du bekommst aus dem Hablitzel Verlag 3 oder 4 Bücher. Foster Wallace, David Foster Wallace, dieses kleine Bändchen kriegst du.
Und Joel Spazierer von Onkel und Herrn Köhlmeier.
Und das ist insofern vielleicht ganz interessant, weil da Weltgeschichte tatsächlich eine Rolle spielt.
Ja. Also,
obwohl es ein Roman ist, aber es ist ein ganz faszinierender Roman.
Ja, und alle Hörer, die eben diese Woche kein kleines ausgesetztes Büchlein gefunden haben, denen sei noch gesagt, dieses Bändchen, was wir hier gerade verhandelt haben, heißt Überraschungen, die besten Sekundenstorys und Minutennovellen der Welt, herausgegeben von Clara Paul. Das ist im Inselverlag erschienen, hat 190 Seiten, eben so ein kleines Büchlein und kostet 6 €. Ja, und Aaron, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und mach dir noch einen schönen Abend.
Genau, schöne Grüße nach Pankow. Ne?
Danke fürs Aussetzen des
Buches. Dankeschön, tschüss Aaron.
Tschüss.
Gut 20 Jahre ist es her, da schmissen 3 Hamburger Studenten die Uni, um nur noch Musik zu machen. Die Band Tokotronic war geboren. Jetzt, pünktlich zum Erscheinen ihres neuen Albums, kommt die erste umfassende Werkschau der Band. Auf fast 400 Seiten und ganze 5 Pfund schwer. Martin Hosbach hat gemeinsam mit dem Bassisten Jan Müller das Bandarchiv durchforstet und die schönsten Erinnerungsstücke zu einer Art Stilgeschichte montiert. Aus den Milchgesichtern im Kapuzenpulli von einst werden selbstbewusste Männer. Die Mithüpfband wird zur Zuhörband, wie einmal ein Kritiker schrieb.
Man kann den Erwachsenen nicht trauen.
Neben den Flyern, Fotos und Artikeln, die die Geschichte der Band dokumentieren, hat der Journalist Jens Balzer zu jedem Tokotronic-Album einen Essay beigesteuert. Jetzt ist Jens Balzer live zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Da ist er. Schön, dass du da bist. Freuen
Guten Abend.
Uns,
hallo.
Tag, schön, dass du da bist.
Wir erleben ja gerade regelrechte Tokotronic-Festspiele. Also am 1. Mai ist das rote Album rausgekommen, das 11. Studioalbum. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die es seitdem Tag und Nacht rauf und runter hört. Was ist deine Theorie? Was haben Tokotronic richtig gemacht?
Tokotronic, finde ich, haben generell richtig gemacht, dass sie sich seit 20 Jahren, das wurde ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, als Band stetig weiterentwickelt haben. Ich hatte ja das Vergnügen nochmal, das gesamte Werk so retrospektiv nochmal durchzuarbeiten, von vorne bis hinten, habe mir jedes Album nochmal sehr genau angehört, um darüber jeweils einen kleinen Essay für das Buch zu schreiben. Mir ist im Nachhinein nochmal aufgefallen, wie stark der rote Faden ist, der sich durch das Werk zieht und wie deutlich die in jedem Album auf das jeweilige Vorgängerwerk oder aber auch auf frühere Werkmotive, Werkfäden Bezug nehmen und aber immer wieder einen neuen Dreh finden und immer wieder eine neue Weiterentwicklung finden, sowohl in musikalischer als auch in lyrischer Weise, in den großen Themen, die sie setzen. Und auf dem roten Album, Album Nummer 11, gehen sie jetzt gewissermaßen nochmal wieder zurück zu den Anfängen. Also es beginnt ja mit einem Prolog, wo sie in 5 Minuten nochmal fast so ihre gesamte künstlerische Entwicklung Revue passieren lassen, um dann nochmal ganz neu anzusetzen. Das Thema ist ja Liebe auf dem Album und alles, was früher an Diskursen geführt wurde von dieser Band, es ging viel um Politik und um Metaphysik und um die letzten Dinge wie den Tod und die Sterblichkeit, jetzt nochmal ganz neu unter dem Zeichen der Liebe und der Romantik zu betrachten, ohne dabei jetzt kitschig romantisch zu werden und ohne auch ihre Intellektualität völlig zu leugnen, aber doch irgendwie ein sehr frischer und ich finde sehr schöner Ansatz. Ich war sehr froh mit der Platte.
Stichwort Politik, also eines der großen Themen, die Sie immer beackert haben, also dieser Diskurs über gesellschaftliche Zustände und so weiter. Du hast an einer Stelle gesagt, die Fantasie, Sie haben es geschafft, die Fantasie gegen die Politik zu wenden. Was genau meinst du damit?
Sie sind immer eine politische Band gewesen. Sie haben ja angefangen Mitte der 90er Jahre zu einer Zeit, als die sogenannte Hamburger Schule, aus der sie kamen, also eine sehr politisierte deutschsprachige Popmusik, so gerade schon so ein bisschen am Verglimmen war. Und sie haben dann sich auch am Anfang immer so als Nachgeborene inszeniert. Einer der frühen Slogans ist, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, bis heute immer noch gern mitgepfiffen. Aber zu einem Zeitpunkt, wo es natürlich eigentlich schon keine großen Jugendbewegungen mehr gab. Also es gab keinen Punk, es gab schon keinen Grunge mehr. Es gab also nichts, wobei man hätte wirklich mitmachen wollen. Unter diesem Leitmotiv, dass man eigentlich sich nicht in größeren politischen Kollektiven mehr organisieren kann, aber trotzdem politisch zu bleiben und mit der Fantasie derjenigen, die mit immer neuen Metaphern, Symbolen irgendwie auf diesen Widerspruch hinweisen, ohne das Politische aufzugeben, haben Sie immer wieder neue Ansätze in Ihrer Musik entwickelt.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Musik zu sprechen kommen, da gab es ja auch eine rasante Entwicklung. Also gerade diese ersten Platten, da hört man eben noch ganz deutlich dieses Punkrock-Schlagzeug. Und man hört Dirk von Lotzow, dessen Gesang so mies ist, dass er eigentlich schon wieder gut ist. Wie haben die sich musikalisch entwickelt?
Ich finde das im Hereingang. Ich hatte die ersten Platten auch lange nicht mehr gehört. Ich war gerade so bei der allerersten, war ich schon ganz überrascht, irgendwie, dass sie so aus dieser schlimmen Schraddeligkeit dann doch irgendwie, es gibt auch immer wieder Melodiebögen, die funktionieren. Ja. Also da wollen wir jetzt auch Dirk von Lotzow Licht nicht unter den Scheffel stellen. Sie haben dann schnell, es gibt dann so drei, vier Platten, die halt noch sehr in diesem Do-it-yourself, in die Punkrock-Kosmos verhaftet sind. Und dann haben sie viel ausprobiert. Sie haben mit verschiedenen Produzenten gearbeitet, immer wieder mit Gastmusikern gearbeitet sich immer wieder an neuen Techniken, Aufnahmetechniken ausprobiert. Und dieses Grundkonzept der Indie-Rock-Band ist immer geblieben. Aber es gibt drumherum ein, finde ich, sehr abwechselndes, reiches Ornament an musikalischen Techniken und Produktionsweisen. Das wechselt von Platte zu Platte. Also auf der vorletzten Platte, Wie wir leben wollen, war es so dieser 50er, 60er Jahre leicht verwaschene Vintage-Sound. Das war auch alles analog aufgenommen. Da waren die auch ganz stolz drauf. Und jetzt ist es mit ganz vielen Kalimba-Geklöppel und so teilweise afrikanischen Rhythmen und aber auch so alten, knarzigen 80er Jahre Post-Punk-Bässen, also ganz melodische Basslinien darunter, ist es ein sehr, sehr poppiges Album geworden, aber man hört trotzdem immer noch das musikalische Grundkonzept von Tokotronic daraus.
Martin Hosbach ist also wirklich durchs Archiv gelaufen mit dem Bassisten. Du hast dich auf die Blumeninsel Madeira zurückgezogen mit den Alben und die dort nochmal alle gehört. Also die Blumeninsel Madeira, das selbst klingt schon fast so blumig wie aus einem Tokotronic-Song. Warum bitte Madeira?
Ich fahre im Winter hin, weil es da immer so ein sehr nettes, kleines Industrial-Avantgarde-Elektronik-Festival gibt, wo man sich abends Krachmusik anhört und tagsüber mit gleichgesinnten, schlecht gelaunten Tätowierten am Pool liegt. Und das habe ich in diesem Jahr mal genutzt, nebenher Tokotronic zu hören und ein bisschen zu schreiben.
Nun ist das ja ein ziemliches Ding, dieser Band. Das ist ein sogenanntes Coffee-Table-Buch. Also da stellt man sich, man hat mal so bestimmte Vorstellungen, ne? Also so gemütlich und man legt das dann auf diesen Coffee-Tisch und blättert da rum und ist so ein bisschen Wohlstandsverwahrlosung, ne? Also so.
Er ist auch wahnsinnig schwer. Ich war auch überrascht, wie schwer der mir ist. Mir war das so beim Schreiben gar nicht klar, wie das Buch am Ende aussehen wird. Er ist mir erstmal, als ich so zum ersten Mal eine Hand hier auf den Fuß gefallen, weil er mir so schwer war.
Das war also kein Vorsatz, das so ein Coffee-Table-Buch zu machen?
Doch, das war schon der Wunsch der Band und der Herausgeber und auch des Verlages, daraus jetzt so eine Art monumentalen Werkkatalog zu machen. Also der spielt ja auch in so ironischer Weise mit so einer Künstlerkatalogsästhetik. Das sollte schon sehr schwer und auch für die Ewigkeit werden.
Jetzt ist ja ein Merkmal der Band und der Bandmitglieder, dass sie wirklich nie besonders viel aus ihrem Privatleben haben durchsickern lassen. Wir erfahren jetzt immerhin solche Geheimnisse, wie dass Dirk von Lotzow noch nie Fahrrad gefahren ist. War das schwierig in der Zusammenarbeit? Genau diese Gratwanderung privat, was geben wir preis, was nicht?
Nee, ich hatte beim Schreiben von vornherein den Anspruch, keine klassische Bandbiografie zu schreiben. Das interessiert mich auch offen gestanden als Leser, auch bei normalen Bandbiografien nicht, wann sich dann irgendwie der Bassist und der Schlagzeuger mal in den Haaren gelegen haben und ob das dann mit den Produzenten im Studio einfach oder schwierig war, das finde ich. Das sollen andere machen. Dann ich wollte wirklich zu jeder Platte einen Essay schreiben, quasi so eine Art Close Reading der Texte und der Musik, um nochmal zu versuchen zu verdeutlichen, worum es dabei ging und warum es auch vielleicht wieder interessant sein könnte, sich das heute nochmal anzuhören. Die Band wollte von sich auch ohnehin nicht viel preisgeben. Ich habe die auch gar nicht gefragt. Also ich habe einfach so vor mich hingeschrieben und stand auch eigentlich in keinem Austausch mit denen. Also ich habe das gelegentlich mal so zum Faktenchecking dann vor allem bei Jan Müller und Dirk von Lotzow dann nochmal so rübergeschickt, was ich geschrieben habe. Und dann gab es immer so kleinere Korrekturen. Aber den Anspruch, da jetzt das Persönliche daraus zu arbeiten, gab es nie. Und ich finde das Persönliche auch gar nicht so interessant wie die Kunst in dem Fall.
Aber das Persönliche wäre jetzt schon mal interessant von deiner Seite. Also dein persönlicher Lieblingssong von dem Album zum Beispiel, den wir natürlich dann auch gleich spielen werden.
Mein Lieblingssong von dem neuen Album ist der zweite, Ich öffne mich.
Warum? Warum öffnet er sich?
Warum öffnet
Warum
er sich?
Dieser Song?
Weil das, es ist dramaturgisch wirklich wahnsinnig klug gemacht, wie ich eben schon sagte, es gibt diesen Prolog und dann ist Ich öffne mich startet wie so ein ganz klassischer Radio-Pop-Song und scheint erstmal alles wegzufegen, was Tokotronic in den letzten 20, 22 Jahren gemacht haben und führt dann am Ende dann doch wieder auf eine Klangästhetik hin, bei der man sich, ich mich persönlich jedenfalls, total wohlfühlt und wieder aufgehoben fühle im Tokotronic-Kosmos.
Das hören wir uns gleich an. Die Tokotronic-Chroniken sind da. Die erste große Werkschau der Band erschienen im Verlag Blumenbar. Den feisten Wälzer haben Martin Hosbach und Jens Balzer herausgegeben. 384 Seiten kosten 49,90. Am Dienstag wird das Werk mit einer großen Feier im Aufbauhaus am Moritzplatz begangen, inklusive DJ-Set einiger Bandmitglieder. Jens Balzer wird auch da sein. Schön, dass du heute bei uns warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Vor kurzem haben wir Ihnen hier ja den neuen grandiosen Roman Butcher's Crossing von John Williams vorgestellt, den es auch als Hörbuch gibt, gesprochen vom Schauspieler Johann von Bülow. Und den können Sie auch live aus dem Buch lesen hören, und zwar im Rahmen des Festivals Hörgut, das noch bis zum 11. Juni in Berlin-Mitte stattfindet. Johann von Bülow liest aus der Geschichte um den Studenten William Andrews, der Harvard den Rücken kehrt, um im Wilden Westen sein Glück zu versuchen. Und zwar am kommenden Dienstag, den 19. Mai um 19.30 Uhr in der Philipp-Schäffer-Bibliothek in der Brunnenstraße 181.
Morgen hören Sie hier bei Radio 1 wieder die Bücherliste. Die 10 meistverkauften Bücher in den Radio 1 Lieblingsbuchhandlungen von Berlin und Brandenburg. Auf Platz 3 steht in dieser Woche Löwenbecken von Ayelet Gundar Goschen. Auf Platz 2 Edouard Louis mit Das Ende von Eddie. Und die neue alte Nummer 1 bleibt Flammenwerfer von Rachel Kushner. Neu eingestiegen ist Rebecca Millers Roman Jakobs wundersame Wiederkehr. Das ist die Geschichte des Juden Jakob, der Anfang des 18. Jahrhunderts verstorben, dann im Hier und Jetzt wiedergeboren wird und ja, für allerlei Verwirrungen sorgt. Jakobs wundersame Wiederkehr stellen wir Ihnen morgen um 16.40 Uhr näher vor in der Bücherliste auf Radio 1.
Und noch ein Tipp. 1924 flieht eine junge Jüdin aus Litauen nach Südafrika zu ihrem Mann. Gemeinsam ziehen sie dort den kleinen Isaac oder Isaac im jüdischen Ghetto von Johannesburg auf. Doch als in den 30er Jahren weltweit dunkle Wolken aufziehen, muss Isaac eine Entscheidung treffen. Will er gefressen werden wie sein Vater oder will er kämpfen wie seine Mutter? Der Löwensucher heißt der ebenso bewegende wie auch schelmische Roman von Kenneth Bonert. Und der Südafrikaner kommt nach Berlin. Am kommenden Mittwoch liest er im Palais der Kulturbrauerei. Beginnt 20 Uhr.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und das waren die Literaturagenten von diesem Sonntag. Von diesem Sonntag? An diesem Sonntag, sagt man, glaube ich.
Bei diesem Sonntag.
Bei diesem Sonntag drin. Könnte man auch sagen.
Ja, nächstes Wochenende ist schon wieder Pfingsten. Und da
sind die Geschenke bekanntlich am geringsten während Ostern und Weihnachten etwas einbrachten.
Ja. Oh mein Gott. Jedenfalls senden da die Kollegen Lydia Harms und Thomas Böhm in der nächsten Woche. Übernächste Woche gibt es keine Literaturagenten, weil da das Berlin-Festival mit irgend so einer wirklich richtig schicken, super Sondersendung stattfindet. Und wir senden dann erst das nächste Mal in 3 Wochen. Wie soll ich das nur aushalten?
Das müssen wir beide aushalten. Ja?
Ich freue mich trotzdem.
Ich mich auch. Schönen Abend wünschen Ihnen. Tschüss. Gisa Ufer und Malm Brasch. Wiederhören.
Bye, bye.